dynamisch und kreativ. So wirkt der Heilige Geist heute. Herzlich willkommen und grüß Gott zu diesem siebten Teil, dieser siebten Einheit dieser Reihe vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Zu diesem Team gehört Pfarrer Leo Tanner und seine Vorträge begleiten einen ganzheitlichen, einen umfassenden Kurs, einen Glaubensweg, einen Weg Erwachsenen Glaubens zum, mit und in dem Heiligen Geist der dritten göttlichen Person, der Heilige Geist, der Gott selber ist. Wir möchten Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, mit dieser Reihe sich auf den Weg zu machen mit dem dynamischen und kreativen Heiligen Geist, wie es im Titel dieser Reihe heißt. Die Vorträge, die wir hier hören, sind nur ein Baustein eines umfangreichen Kursangebots, eines Materialangebots der Wege Erwachsenen Glaubens, um tiefer das Wirken des Heiligen Geistes zu erfahren, die eigenen Charismen, wie wir auch biblisch sagen, zu entdecken. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort finden Sie Hinweise auf die Möglichkeiten, sich auf dieses Kursangebot, dieses Angebot eines Weges Erwachsenen Glaubens vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens einzulassen, unter anderem mit dem umfangreichen Buch Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Thema der siebten Einheit ist Salbung und Sendung. Und wir hören wieder Pfarrer Leo Tanner von den Wegen Erwachsenen Glaubens.
Ich begrüße Sie herzlich zum siebten Treffen des Glaubenskurses über den Heiligen Geist. Heute zum Thema Sendung und Salbung. Der Geist des Herrn ruht auf mir. In den letzten beiden Einheiten hörten wir von den Charismen. Charismen sind Werkzeuge, um unsere Sendung besser leben zu können. Heute wollen wir nun einen Blick auf unsere Sendung und die Befähigung Gottes für unsere Sendung, die Salbung, werfen. Vielleicht ist das Thema Salbung und Sendung für Sie etwas theoretisch und schwierig. Nehmen Sie einfach das mit, was Ihnen jetzt heute für Ihr Leben dient. Der Heilige Geist will uns senden. Und die Sendung zeigt, dass Gott mit uns Großes vorhat. Doch zuvor möchten wir wieder einen Aspekt des Heiligen Geistes kennenlernen. Diesmal geht es um die Salbung mit Öl. Öl war und ist auch heute ein wichtiger Rohstoff, der vielfältige Verwendung fand. Öl diente als Nahrungsmittel und wurde als Salböl, als Gesundheits- und Schönheitsmittel verwendet. Im liturgischen Bereich diente das Öl als Brennstoff für den Leuchter im Tempel und wurde auch über die Opfertiere ausgegossen. In Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes möchte ich auf zwei Aspekte hinweisen. Erstens, das Öl der Freude. Die Salbung mit Öl war bei Gästen damals ein Ausdruck von Freude, Ehre und Wertschätzung. Das Öl verbreitete einen besonderen Duft und steigerte so die Freude und den Festgenuss. Und genau das tut auch der Heilige Geist. So spricht der Hebräerbrief von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: Du liebst das Recht und hasst das Unrecht. Darum, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen deiner Gefährten. Hebräer 1,9. Öl der Freude. Das zeigt, der Heilige Geist schenkt uns Freude. Und das Zweite ist die Salbung als Bevollmächtigung für den Dienst. Das Öl durchdringt alles. Ein Tropfen Öl auf einer Zeitung durchdringt alle Seiten. Was geölt ist, läuft geschmeidig oder wie man im Dialekt manchmal sagt, wie geschmiert. So wird die Salbung mit Öl zum Sinnbild für den Heiligen Geist, der die gesalbten Personen durchdringt und sie für ihre Aufgabe ausrüstet. So wollen wir wiederum zum Heiligen Geist beten. Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, du Freund aller Lebenden, du Mitte jeder wahren Begegnung. Wir besingen dich, den liebenden und lebendig machenden Schöpfergeist. Wir loben dich und preisen dich, denn du bist wunderbar. Wir beten dich an als unseren Herrn und Gott. Wir danken dir für dein Wirken unter uns. Wir brauchen dich, denn ohne dich vermögen wir nichts. Entzünde dein Feuer in uns und erschaffe uns ein neues, liebendes Herz. Amen. Im religiösen Leben des Volkes Israels wurden Könige, Priester und Propheten, also Menschen mit einem ganz besonderen Auftrag, gesalbt. Die Salbung verlieh eine besondere Würde, eine göttliche Autorität und Vollmacht, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Dadurch wurden sie zu Gesalbten des Herrn, in denen Gott auf eine besondere Weise gegenwärtig ist und durch die er handelte. Dazu als Beispiel die Berufung und Salbung Davids zum König über Israel. Der Prophet Samuel erhielt zuerst den Auftrag, Saul zum König über Israel zu salben. Doch Saul war dem Herrn untreu und wurde als König verworfen. Darauf beauftragte der Herr den Propheten Samuel, einer der Söhne Isais, zum König zu salben. Dieser ließ 7 seiner Söhne vortreten. Doch der Herr erwählte keinen von ihnen, denn Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. 1 Samuel 16,7. Da ließ Isais den jüngsten Sohn David, der die Schafe hütete, holen. Und als er da war, nahm der Prophet Samuel das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. 1 Samuel 16, Vers 13. David war nicht sofort nach seiner Salbung König. Doch die Salbung des Herrn wirkte von diesem Zeitpunkt an in ihm. So kümmerte er sich um die Schafe wie ein König, er kämpfte wie ein König, er traf Entscheidungen wie ein König. Diese Salbung wurde offenbar, als er kurze Zeit später als Hirtenjunge ins Heerlager Israels ging, um seinen im Heer dienenden Brüdern Brot und Käse zu bringen. Dort erlebte er die lästerliche Verspottung des Philisters Goliath. Und wir kennen alle die Geschichte. David lehnte die Rüstung, die ihm Saul geben wollte, ab und besiegte Goliath mit einer Steinschleuder. Woher besaß David den Mut zu dieser Heldentat? Die Antwort: weil er Gott vertraute. Schon als Hirtenjunge bewies er dies. So sagte er vor dem Kampf zu König Saul, der ihn nicht in den Kampf gegen Goliath ziehen lassen wollte: Dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn es sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. 1 Samuel Kapitel 17, Vers 34, 35 und 37. Also nicht seine Kraft oder seine Taktik waren ausschlaggebend, sondern dass Gott durch ihn wirkte. Und so sagt er zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. 1 Samuel 17, 45. David hatte noch einen langen Weg vor sich, bis er dann mit 30 Jahren König über das Haus Juda und mit 37 Jahren König über ganz Israel wurde. Die Stellung als Gesalbter und Berufener brachte ihm vorerst viel Leiden. Er ging durch eine schwere Schule. Doch durch all diese Jahre der Vorbereitung und dann als König schützte und befähigte ihn die Salbung des Herrn. Sie bewahrte ihn nicht vor Leiden, Schwierigkeiten, auch nicht vor dem eigenen Versagen, aber sie hat ihn durch alles hindurchgetragen. Diese drei Dienste des Priesters, Königs und Propheten und damit die ganze Fülle der Salbung Gottes vereinigt im Neuen Testament eine Person, nämlich Jesus von Nazareth. Deshalb wurde er zu dem Gesalbten Gottes. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als ihm bei seiner Taufe im Jordan der himmlische Vater zum Priester, König und Propheten salbte und so als Messiaskönig einsetzte. Er bestätigte dies mit den Worten: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Markus 1, 11. Als Messias heißt auf Deutsch der Gesalbte, und als Haupt seines Leibes der Kirche erhielt Jesus in diesem Ereignis die Fülle des Geistes, die ihn befähigte, den Geist auf seinen ganzen Leib auszugießen. Diese Salbung veränderte das Leben Jesu. So kehrte er nach der Taufe nicht nach Hause zurück, weil ihn der Geist in die Wüste führte. Nach 40 Tagen in der Wüste kehrte er nach Nazareth zurück, wo er in der Synagoge das Buch des Propheten Jesaja aufschlug und las: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Lukas 4, 18 bis 19. Jesus bezog diese Schriftstelle ganz auf sich. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ruhen meint etwas Dauerhaftes. Gottes Geist blieb auf Jesus. Er inspirierte und befähigte Jesus ununterbrochen. Der Heilige Geist gab ihm die richtigen Worte für seine Verkündigung ein. Die Menschen spürten in seinen Worten die Kraft und die Liebe Gottes. Unzählige Menschen heilte und befreite er. Aus dieser Salbung des Geistes heraus, die Jesus beständig die nötigen Impulse, Inspirationen und Kräfte gab, begann Jesus seinen messianischen Dienst. Der Heilige Geist gab Jesus die Entschiedenheit und die Kraft, treu den Weg zu gehen, auch wenn dies fast überall Konflikte und Spannungen auslöste. Er befähigte Jesus, treu das Martyrium des Kreuzes auf sich zu nehmen. Die Salbung des Heiligen Geistes war die Wirkkraft im Leben Jesu, die ihm persönlich Hilfe gab und durch die er erlösend und rettend wirkte. Die Bibel nennt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist für eine bestimmte Aufgabe Salbung. Die Salbung, die übernatürliche Kraft Gottes, bleibt, solange die Sendung besteht. Das Schöne ist nun, die Salbung Jesu ist nach seiner Auferstehung auf die Apostel und die Kirche übergegangen. Das Zweite Vatikanische Konzil schreibt im Priesterdekret Nummer 2: Jesus der Herr, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, gibt seinem ganzen mystischen Leib Anteil an der Geistsalbung, mit der er gesalbt worden ist. Salbung beinhaltet Würde und Bevollmächtigung. Wir sind in der Taufe in die Salbung Jesu hineingenommen worden. Darauf weist der Name Christ hin, denn der Gesalbte heißt auf Hebräisch Messias und auf Griechisch Christos. Das Wort Christ bedeutet, eine gesalbte Person zu sein und zum Gesalbten Jesus Christus zu gehören. Das geschah in der Taufe, als wir in den Leib Jesu Christi aufgenommen und mit seinem Geist durchtränkt wurden. Da erhielten wir Anteil an seiner Würde, an seiner Salbung und an seiner Sendung. Und als Zeichen dafür wurden wir unmittelbar an die empfangene Taufe mit Chrisam gesalbt. Durch die Salbung, die Jesus Christus als Haupt seines Leibes über uns, seine Glieder an seinem Leib ausgießt, wurden wir zu Königen, Propheten und Priestern. Deshalb schreibt Petrus seinen Gemeinden: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 1 Petrus 2,9. Durch die Salbung haben wir eine ganz, ganz neue Würde empfangen. Und ich glaube, das darf uns einfach zutiefst bewusst werden, was uns da geschenkt worden ist. Die Salbung ist die übernatürliche Kraft Gottes, die uns zu unserer Sendung befähigt. Wir haben damit die göttliche Befähigung in uns. Doch das bedeutet nicht, dass sie bereits wirksam und lebendig ist. Darum die Frage: Wie können wir die tief in uns liegende Salbung kennenlernen und wie kann sie ihre Kraft entfalten? Ganz einfach gesagt: Wenn wir Gottes Vision für unser Leben folgen. Doch was heißt das? Wir haben unsere Vorstellungen von dem, was wir uns zutrauen und was nicht. Mit einer Steinschleuder den schwer bewaffneten Goliath zu besiegen, ist menschlich gesprochen unmöglich. Doch in Gottes Auftrag und mit Gottes Kraft wird unmöglich Scheinendes möglich, weil dann eben Gottes Kraft wirkt. So sagte der Engel Gabriel zu Maria: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und? Denn für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1, 35 und 37. Vision bedeutet, aus unseren menschlichen Vorstellungen, die uns immer wieder einengen und begrenzen, herauszutreten, den Horizont zu öffnen und in die Sicht Gottes für unser Leben einzutreten. Vision ist das, wie Gott unser Leben sieht und was Gott mit uns und durch uns bewirken will. Und die Vision bleibt darum nicht bei unseren menschlichen Vorstellungen, Gedanken, Wünschen und Träumen stehen, sondern sie schaut auf Gottes Möglichkeiten. Die Vision sieht im Kern bereits den Apfelbaum, der daraus entstehen und dann viele neue Äpfel tragen kann. Visionen lenken den Blick auf das Unmöglich Scheinende, damit das Mögliche Realität werden kann. Der Vision folgen bedeutet, in die Richtung aufzubrechen, in die wir uns als gerufen erfahren. Visionen tragen das Leben weiter. Sie geben Hoffnung auf Wandlung und Wachstum. Wenn ein Mensch, eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Kirche keine Vision hat, kein Bild der Zukunft, das sie fasziniert, dann stirbt sie. Denn wie Erich Fromm sagte, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Bill Hybels nennt Vision ein Bild der Zukunft, das in uns Leidenschaft entfacht. Wie ist das bei mir? Was entfacht in mir Leidenschaft? Wo spüre ich, dass die Kraft Gottes, dass Begeisterung durch mich fließt? Unsere Salbung zeigt sich dort, wo uns etwas auf Dauer anzieht, nährt und innerlich beflügelt. Wir können nun Menschen in das Leben hineinfinden, wo Gottes Kraft durch sie fließt. Wie können wir unsere Salbung entdecken? Die Salbung kann ganz plötzlich bei einer tiefen Erfahrung Gottes aufstrahlen, aber auch erst nach und nach durch äußere und innere Ereignisse entdeckt werden. Nun einfach mal einige Beispiele, wie das geschehen kann. Da fällt völlig überraschend eine Person aus, die bisher die Aufgabe ausführte. Wer springt ein? Jemand wagt es, springt ins Wasser und entdeckt, dass er es auf seine Art gut machte und dass dieser Dienst ihn mit Freude erfüllte. Eine Mutter führt ihre Kinder in den Glauben ein. Sie merkt, dass ihr das Freude macht und die Kinder begeistert sind. Und so entdeckt sie ihre Salbung, das Evangelium Kindern zu verkünden. Sie wird katechetisch tätig, engagiert sich in der Kinderarbeit und macht viele Kindergottesdienste. Jemand wird eines Tages völlig überraschend aus einer ihm bisher erfüllenden Aufgabe herausgeworfen. Völlig am Boden wird er zu einer neuen Aufgabe ermutigt und entdeckt nach und nach aus den Trümmern seines Lebens seine Salbung, die ihn bis heute begeistert. Oft zeigt uns Gott schon in unserer Jugend einen Teil unserer Salbung. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, so habe ich mit 17 Jahren in einer Phase der tiefen Erfahrung der Liebe Gottes den Grundbereich meiner Salbung gespürt, nämlich Evangelisation. Das, was mich damals so beglückt hat, was mir den Horizont meines Lebens weit öffnete und eine tiefe Freude gab, dieses Glück sollten alle Menschen erfahren. Die Kraft der Salbung war mein Antrieb und meine Freude. Wenn ich nun auf die vergangenen 50 Jahre seit diesem Ereignis zurückschaue, dann stelle ich ein Zweifaches fest. Erstens, die Kraft der Salbung erlebte ich nicht in allen Phasen meines bisherigen Lebens in gleicher Weise. In schwierigen Lebenssituationen, in mehr resignativen Phasen, war im Alltag manchmal wenig Begeisterung da. Doch wenn ich jeweils in den Dienst trat, trug mich eine andere Kraft, die Kraft der Salbung. Diese war zweitens nicht in allen Bereichen gleichzeitig da. Eine Zeit lang spürte ich die Salbung im Religionsunterricht und auf einmal, fast von einem Jahr auf das andere, war sie in diesem Bereich nicht mehr da. Dann gab es eine Zeit einer blühenden Jugendarbeit, die fast so überraschend, wie sie gekommen war, auch wieder zu Ende ging. Dann haben sich neue Bereiche entwickelt, die vor 20 Jahren noch gar nicht im Blick waren. Dazu gehören unter anderem auch die schriftlichen Arbeiten, wie auch die Verkündigung über die Medien. Die Salbung ruht tief in uns. Sie ist die göttliche Voraussetzung und Befähigung für einen Dienst. Wenn wir nun auf konkrete Projekte stoßen, die im Bereich der Salbung liegen, dann kommen Begeisterung und Freude auf. Die konkreten Projekte können wechseln und sich verändern, doch die Grundrichtung bleibt. Die Salbung kann ganz unterschiedliche Bereiche umfassen. Einige Beispiele. Jemand spürt Begeisterung und Freude, wenn er sich für die Kinder in Not engagieren kann. Da spürt er sein Herz. Jemand anders entdeckt, dass das Engagement für gute, gelingende Ehen und für christliche Familien ein Anliegen ist, das in seinem Herzen brennt. Jemand spürt sein Engagement für die christliche Politik, weil er verspürt, dass das so wichtig ist, auch in der heutigen Zeit gute Politiker zu haben. Jemand anders merkt, ich blühe auf, wenn ich Menschen in der persönlichen Seelsorge helfen kann, wenn ich sie begleiten kann und sehen kann, wie Menschen Heilung und Hilfe erfahren. Ich kenne jemanden, der Freude und Begeisterung hat im Engagement für Asylanten und Flüchtlinge und spürt, da blühe ich auf, da kann ich wirklich etwas tun. Ich kenne andere Menschen, denen die Verherrlichung Gottes durch Gesang und Lobpreis etwas ist, was sie erfüllt, was sie in der Freude macht. Wie auch immer unsere Salbung ist, immer ist es etwas, was uns im Tiefsten begeistert und mit Freude, ja vielleicht sogar mit Feuer und Leidenschaft erfüllt. Manchmal können auch nach unserer offiziellen Berufstätigkeit noch neue Bereiche der Salbung entdeckt und aktiviert werden. Wir erlebten dies bei Papst Benedikt XVI., der mit 78 Jahren zum Papst gewählt wurde und eine neue Aufgabe erhielt. Ebenso bei Papst Franziskus, der mit 76 Jahren Papst wurde. In ihnen wirkte seither spürbar eine neue Salbung. Und das zeigt, im Reich Gottes gibt es keine Pension. Der Heilige Geist ist immer kreativ. Und er kann in der dritten Lebensphase, in der Phase der Pension, nochmals ganz Neues schenken. Die Frage ist, bin ich offen? Bin ich bereit dafür? Die göttliche Befähigung für einen bestimmten Dienst, für eine konkrete Aufgabe, kann manchmal auch physisch wahrgenommen werden. Da ist auf einmal eine Kraft da, eine Freude, eine Klarheit, eine Sicherheit. Wir erleben in einer Aufgabe die innere Führung. Ein Wort fügt sich ans andere. Es fließt einfach so aus uns heraus. Eine innere Leichtigkeit ist beim aktuellen Dienst da. Gottes Geist wirkt spürbar. In diesem Sinn sprechen wir manchmal auch von einem gesalbten Dienst, einem gesalbten Lobpreis, einer gesalbten Verkündigung, von einem gesalbten Gottesdienst und meinen damit, dass darin die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes spürbar wahrgenommen wurde. Der Duft Jesu, die Sanftheit, Klarheit, Kraft und Autorität seines Geistes waren wahrnehmbar und nährte, stärkte, inspirierte und erfreute die versammelte Gemeinschaft. Gott hat einen wunderbaren Plan für jede und jeden von uns. Und nur ich, genau an diesem Platz, in exakt dieser Situation, in meiner Einzigartigkeit, kann diesen Plan Gottes ausführen. Dieser Plan Gottes beinhaltet meine persönliche Sendung. Und dazu werde ich durch die Salbung befähigt. So gilt auch von mir das Wort, das Jesus in der Synagoge von Kapharnaum auf sich bezog. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Lukas 4, 18 und 19. Paulus beschreibt die Salbung so: Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Epheser 2,10. Von Gott her sind die guten Werke in der Salbung bereits in uns da. Sie sind vorbereitet. Es hängt nun davon ab, ob wir unsere Sendung, unsere Berufung leben. Dann strömt die Kraft der Salbung in unsere konkreten Aufgaben und Dienste hinein. Und so betrachten wir jetzt noch vier Aspekte unserer Sendung. Zuerst das Ja zu meiner persönlichen Sendung. Die Salbung wird in uns aktiviert, wenn wir nach unserer Sendung fragen und sie leben. Das ändert die Blickrichtung weg von der Frage, was bringt es mir, hin zur Frage, was kann ich beitragen? Dazu braucht es von uns, von mir persönlich, mein Ja. Ja, ich lebe nicht mehr länger für mich selbst, nach meinen eigenen Vorstellungen, nach meinem eigenen Gutdünken. Ja, ich nehme mein göttliches Mandat, meinen himmlischen Auftrag an. Ja, ich gebe meine persönlichen Ambitionen und Vorstellungen auf und ergreife die mir anvertraute heilige Aufgabe. Bei meiner persönlichen Sendung geht es nicht um mich, um meine Ehre, um meinen Erfolg. Für all das ist der himmlische Vater besorgt. Es geht um ihn, um sein Reich, um seine Verherrlichung, um seine Barmherzigkeit. Es ist die Haltung, die Paulus in der Abschiedsrede in Milet so formulierte, Apostelgeschichte 20, 24. Ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Wichtig ist, nicht mit anderen zu vergleichen. Ich bin ich und ich habe meine persönliche Sendung. Entscheidend ist mein Gehorsam, meine Hingabe und wie David treu im Kleinen zu sein. Dann werde ich erleben, Gott will durch mein ganzes Leben immer wieder neue Dinge in mir und durch mich tun. Er will Neues bewirken, frische Ideen gestaltet werden lassen, denn der Heilige Geist ist immer kreativ. Der zweite Aspekt, geistlich kämpfen. Dieses Jahr führt unweigerlich in geistliche Auseinandersetzungen. Das war bei Jesus so und ist auch heute so. Paulus schreibt an Timotheus 1 Timotheus 6, 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Kämpfe und ergreife, sagt Paulus. Das sind aktive Worte. Unsere Berufung ist umkämpft und wir müssen um sie ringen. Sie fällt uns nicht einfach in den Schoß. Das bedeutet zunächst Widerstände, Gegenwind und Versuchungen auf dem Weg unserer Sendung sind normal. Schwierigkeiten kann es in uns und von außen geben. Papst Johannes Paul II. Schreibt, die Laien leben das christliche Königtum vor allem durch ihren geistlichen Kampf, um in sich selbst das Reich der Sünde zu überwinden. Unser Hauptkampf besteht klar darin, nicht mehr für uns selber zu leben, sondern durch unsere liebende Selbsthingabe allen Brüdern und Schwestern, vor allem den Ärmsten, zu dienen. Das zeigt, der grundlegende Aspekt des geistlichen Kampfes spielt sich im Innern des Menschen ab. Um nun im geistlichen Kampf erfolgreich zu sein, um den negativen Einflüssen aus unserem Innern, aber auch von außen widerstehen zu können, schenkt uns Gott eine besondere Ausrüstung. Paulus nennt sie im Epheserbrief Waffenrüstung Gottes. Dabei geht es um geistliche Haltungen, durch die Gottes Kraft wirkt. Er schreibt, zieht an die Waffenrüstung Gottes, das heißt, nehmt Gottes Kraft, den Heiligen Geist, für den täglichen Kampf in Anspruch. Warum? Wir werden angegriffen. Es geht darum, Epheser 6:1-12, den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Nicht gegen Menschen geht es also im geistlichen Kampf nie. Wir kämpfen nie gegen Menschen, sondern gegen das, was Menschen beherrscht, verwirrt, versklavt und besetzt hält. Wir kämpfen gegen das Böse in ihnen und natürlich immer zuerst bei uns. Fürsten und Gewalten kann vieles heißen. So zum Beispiel die Macht des negativen Zeitgeistes, die Lügen, die verbreitet werden und welche viele Menschen glauben, die Ängste, welche viele Menschen beherrschen und immer auch die dahinterliegenden geistlichen Mächte und Kräfte. Paulus bezieht die militärische Ausrüstung eines römischen Soldaten auf die geistliche Ausrüstung eines Gläubigen, eines sogenannten Soldaten Christi. Zu dieser Ausrüstung gehören folgende Elemente. Zuerst geht es darum, den Gurt der Wahrheit anzulegen, das heißt an der Wahrheit des Glaubens, an der Wahrheit der Kirche und an der persönlichen Wahrheit festhalten. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit besteht in der Annahme der Erlösung Jesu Christi. Die Erlösung Jesu Christi macht uns richtig und gerecht. Das dritte Element der Ausrüstung sind die angezogenen Schuhe, die Stiefel. Sie weisen auf die Bereitschaft hin, sich aktiv für das Evangelium zu engagieren. Dann mit dem Schild des Glaubens. Mit der Gewissheit des Sieges Gottes können wir Attacken des Feindes, die uns schwächen und entmutigen wollen, abwehren. Dann der Helm schützt den Kopf. Das bezieht sich auf unsere Gedanken. Wir sollen unsere Gedanken von der Gewissheit des Ostersieges durchdringen lassen. Das einige wenige Stichworte zu dieser geistlichen Waffenrüstung Gottes. Im Kursbuch sind die einzelnen Elemente der Waffenrüstung ausführlich beschrieben. Ich möchte jetzt nur noch die letzte Waffe kurz anschauen. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Die römischen Soldaten verwendeten ein beidseitig geschliffenes Schwert, was die beiden Richtungen des Wortes Gottes anzeigt. Es wirkt beim Gegenüber und es wirkt in uns selber. Das Schwert des Geistes kann auch mit dem Buschmesser, dem sogenannten Dschungelschwert, verglichen werden, mit dem man sich im Dickicht des Urwaldes einen Weg freischlägt. Im Dschungel der Entmutigung und der Verwirrung gilt es, zum Dschungelschwert zu greifen und das Wort Gottes voll Glauben auszusprechen. Dann spüren wir, wie Gottes Kraft in uns und bei anderen wirkt. Dazu ein Beispiel, wie das Ergreifen des Schwertes des Wortes Gottes aussehen kann. Eine Person hat die Arbeit verloren, Ängste und eine existenzielle Verunsicherung quälen sie. Wie soll es jetzt mit mir und mit der Familie weitergehen? Und nun ergreift diese Person das Schwert des Wortes Gottes. Sie schaut auf Gott und wählt das Wort vom Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Und sie spricht das Wort Gottes laut aus und proklamiert, der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Und sie kann nun dazu beten, danke Herr für dieses Wort. Ich nehme deine Zusage, dass mir nichts fehlen wird, in Anspruch. Ich werde genug am nötigsten haben. Du bist der Herr und mein Versorger. Du sorgst dich auch um meine neue Tätigkeit. Ich vertraue dir und danke dir für die neue Arbeit, die du für mich bereithältst. Amen. Wer so das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, ergreift, es ausspricht und voll Glauben daran festhält, der wird erfahren, wie die Kraft des Wortes Gottes in sein Herz kommt und ihn stärkt, ihn immer wieder neu ermutigt. Kommen wir zum dritten Aspekt für unsere Sendung, um Charismen bitten. Die Erfahrung zeigt, dass Jesus meist nicht Menschen in Dienste beruft, die von sich aus dazu fähig sind. Vielmehr liebt er es, schwache Menschen zu berufen und die Berufenen zu befähigen und auszurüsten. So kann manchmal bei uns das Gefühl aufkommen, wie soll ich das schaffen? Das kann ich doch nicht. Und dann sagt Jesus, das musst du auch nicht können. Sag einfach ja. Lass dich ein und ich will dich durch den Heiligen Geist ausrüsten und zu dieser Aufgabe befähigen. Ich will dir alle Hilfe und auch die Unterstützung von Menschen geben, die du brauchst. Wichtig ist, uns der eigenen Armut bewusst zu sein und ihm zu vertrauen. Diese Haltung zeigt sich zum Beispiel konkret darin, dass wir vor einem Gespräch, vor einer Aufgabe, vor Diensten bewusst um die Führung, um die Charismen, um das Wirken des Heiligen Geistes bitten. Welche Aufgaben wir auch haben, ob wir in Partnerschaft, Familie, in Politik, Erziehung oder in der Kirche tätig sind, Gott will uns dafür seinen Geist, seine Charismen, seine Gaben geben. Nicht unbedingt im Voraus, aber jeweils im notwendigen Moment. Und mit diesem Vertrauen dürfen wir losgehen. Er wird uns immer das Nötige geben. Darauf dürfen wir bauen. Manchmal geht es mir, und ich denke auch anderen so, ich bitte um den Heiligen Geist und ich gebe mein Bestes. Und dann nach einem Gespräch, nach einem Dienst, kommt mir in den Sinn, wie ich es viel besser hätte machen können. Und das ärgert mich jeweils. Ich denke, dass hier aber Folgendes wichtig ist. Erstens, daraus zu lernen, was ich daraus lernen kann. Dann aber vor allem, alles loszulassen. So können wir sagen, Heiliger Geist, das ist jetzt dein Problem. Du hättest mich ja früher besser leiten können. Kommen wir noch zum vierten Punkt. Kennzeichen und Gefährdungen der Sendung. Um besser und entschiedener die persönliche Sendung zu leben, möchte ich auf einige Kennzeichen und Gefährdungen hinweisen. Jesus sagt, Johannes 4, 34, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Jesus erfährt, dass er in seiner Sendung von innen her genährt wird. Meine Speise ist es, das nährt mich. Gottes Kraft ist da. Und das gilt auch bei uns. Solange wir in der Sendung leben, nährt uns die Salbung. Gottes Kraft ist da. Unsere Sendung ist oft herausfordernd und kann manchmal auch eine Last sein. Dazu sagt Jesus, Matthäus 11, 30, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Last ist und bleibt Last, aber sie erdrückt uns nicht. Das ist ein weiteres Kennzeichen unserer Sendung. Wenn die Last uns über längere Zeit erdrückt, dann stimmt etwas nicht. Vielleicht hat sich unmerklich eine Unordnung in den Lebenswandel eingeschlichen. Vielleicht sind wir lau geworden, leben nicht mehr aus der Verwurzelung in Jesus Christus heraus. Vielleicht beschäftige ich mich zu sehr mit mir selber, mit dem, was ich meiner Meinung nach kann oder nicht kann und was ich tun muss, damit die Leute zu mir kommen, mich gern haben und mich loben. Vielleicht habe ich zu wenig gut unterschieden, welche Aufgabe ich annehmen soll, und ich werde von vielen Aufgaben aufgefressen und habe mich verzettelt. Wer brennt, kann dabei auch verbrennen und im Burnout landen. Diese Gefahr ist beständig da. Meist wachsen die Aufgaben, wenn wir etwas gerne machen, und wir sind immer wieder in Gefahr, uns zu verzetteln und nicht mehr ganz aus der Salbung zu leben. Da ist die Konzentration meiner Ressourcen auf meine Hauptdienste wichtig. Ein Ja zu einem großen Ziel verlangt viele kleine, schmerzliche Nein. Es geht nicht anders. Vielleicht leben wir in der falschen Haltung, alles im Griff haben und kontrollieren zu wollen. Vielleicht halten wir an unseren Erwartungen fest und können Sorge nicht übergeben. Vielleicht. Etwas aber ist klar, das Leben unserer Sendung führt uns auf den Weg der inneren Erfüllung, auf einen Weg der Freude. Auch mitten in einem anspruchsvollen, schmerzhaften und aufopfernden Dienst salbt uns Jesus mit Freudenöl. Und dieses Freudenöl schenkt ein tiefes himmlisches Glück und nährt in uns die Freude im Dienst für Gott. Wir kommen nun wieder zum Austausch in den Kleingruppen. Die Kleingruppe ist ja jetzt schon gewachsen, das Vertrauen ist gewachsen, wir haben einander besser kennengelernt. Und so ist es gut und hilfreich auszutauschen über das, was unsere Salbung ist und was unsere Sendung sein könnte. Und so eine erste Frage kann heute sein: Was bedeutet es, dass wir die Salbung des Geistes für unsere Sendung bereits empfangen haben? Eine zweite Frage kann dann sein: Welche Visionen begeistern mich? Was zieht mich an? Eine dritte Frage, es ist vielleicht ganz neu, dieses Thema: Was ist mit geistlichem Kampf gemeint? Wo erlebe ich das? Und vielleicht dann noch die vierte Frage, dass wir miteinander austauschen: Wo sehe ich meine Sendung? Und welche Gefährdungen erlebe ich? Was hilft mir, meine Sendung besser zu leben? Und wie immer kommen wir am Ende noch zur Gebetsübung. Die heutige Gebetszeit hat mehr vorbereitenden Charakter. Wir bitten um den Heiligen Geist, damit wir unsere Sendung klarer erkennen können und damit wir auch erkennen können, welche Charismen uns dazu dienen. Dazu wird das Blatt »Meine Sendung leben« ausgeteilt. Der erste Schritt besteht darin, wir bitten in einem Lied und in einem Gebet um das Licht des Heiligen Geistes. Und dann nimmt sich jeder ganz persönlich Zeit und schreibt auf das Blatt stichwortartig auf, was er oder was sie als seine oder ihre persönliche Sendung betrachtet. Und wir können auch die Charismen aufschreiben, von denen wir meinen, dass sie zur Ausübung dieser Sendung hilfreich sind. Im zweiten Schritt tauschen wir die Notizen mit einer uns vertrauten Person aus und ergänzen sie. Im dritten Schritt beten wir dann gegenseitig füreinander, damit wir unsere eigene Sendung besser erkennen und mit Freude und vollmächtig leben können. Dann kann diese Gebetszeit mit einem Lied abgeschlossen werden.
Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Herzlich willkommen und grüß Gott zu diesem siebten Teil, dieser siebten Einheit dieser Reihe vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Zu diesem Team gehört Pfarrer Leo Tanner und seine Vorträge begleiten einen ganzheitlichen, einen umfassenden Kurs, einen Glaubensweg, einen Weg Erwachsenen Glaubens zum, mit und in dem Heiligen Geist der dritten göttlichen Person, der Heilige Geist, der Gott selber ist. Wir möchten Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, mit dieser Reihe sich auf den Weg zu machen mit dem dynamischen und kreativen Heiligen Geist, wie es im Titel dieser Reihe heißt. Die Vorträge, die wir hier hören, sind nur ein Baustein eines umfangreichen Kursangebots, eines Materialangebots der Wege Erwachsenen Glaubens, um tiefer das Wirken des Heiligen Geistes zu erfahren, die eigenen Charismen, wie wir auch biblisch sagen, zu entdecken. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort finden Sie Hinweise auf die Möglichkeiten, sich auf dieses Kursangebot, dieses Angebot eines Weges Erwachsenen Glaubens vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens einzulassen, unter anderem mit dem umfangreichen Buch Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Thema der siebten Einheit ist Salbung und Sendung. Und wir hören wieder Pfarrer Leo Tanner von den Wegen Erwachsenen Glaubens.